Ich weiß, ich habe euch die letzten Tage ziemlich gefordert und herausgefordert, aber das liegt nun mal an dem Thema, das ihr euch gewählt habt. Ich weiß genauso auch, dass solche herausfordernden Sachen gewöhnlich die Dinge sind, die sich genau die falschen Leute zu Herzen nehmen. Ich weiß das, sagen muss man manche Sachen trotzdem. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt ans Thema von gestern denke, ich weiß ganz genau, es gibt Leute, die können sonntags nicht zum Gottesdienst kommen, weil ich aus Erfahrung ganz genau weiß, dass manche Leute auch sonntagabends in der Notaufnahme arbeiten müssen, wenn man mal dummerweise an einem Sonntag einen Unfall hat oder sowas. Ich weiß, das kann nicht jeder immer. Ich weiß, viele haben an manchen Terminen, wo sie gern dabei wären, keine Zeit. Wenn ich an die Sache mit dem Geld denke, ich weiß, sobald man verheiratet ist, kann man nicht mehr selbst entscheiden, wo man sein Geld hin tun will. Man muss das absprechen. Das sind alles Dinge, die weiß ich. Und ich kann das alles gut nachvollziehen. Aber ganz egal, in welcher Situation ihr seid, ihr könnt drüber nachdenken, wo ist mein Herz? Wo ist mein Herz? Das muss gar nicht unbedingt dazu führen, dass ihr noch mehr tun müsst. Auch wenn das ein bisschen albern ist, wenn ich euch das jetzt gerade sage, das merkt ihr gleich. Aber es muss gar nicht unbedingt dazu führen, dass ihr noch mehr tun müsst. Es kann auch einfach dazu führen, dass das, was ihr tut, viel mehr von einem Herzen kommt, das bei Gott ist. Wir müssen immer wieder überlegen, wo sind unsere Prioritäten? Wo ist unser Herz? Und da kann es ganz egal sein, in was für einer Situation wir sind. Unsere Beziehung zu Gott ist und bleibt das Allerwichtigste. Aber ich will euch noch ein bisschen mehr erzählen. Wir kennen diesen Haken, bin ich mir sicher. Den Swoosh, so heißt der. Ich habe gelesen, dass die Designerin, die den damals entwickelt hat, $30 dafür gekriegt hat. Ich habe aber auch gelesen, dass sie wohl später noch mal ein paar Aktienanteile bekommen hat und wohl einen Diamantring und so weiter. Also ich glaube, die hat schon was dafür gekriegt. Aber es ist bekannt. Dieses Zeichen kennen wir. Genauso wie die drei Wörter, die untrennbar mit der Marke Nike verbunden sind. Just do it. Mach es einfach. Mach es einfach. Dieser Slogan, der ist deshalb so genial, weil er eine tiefe Wahrheit anspricht. Wir können die besten Laufschuhe im Schrank haben. Wir können die neuesten Fitness-Apps auf dem Handy haben. Wir können uns stundenlang Videos über die perfekte Lauftechnik angucken. Aber solange wir nicht die Tür aufmachen und den ersten Schritt auf den Asphalt setzen, passiert gar nichts. Kein verbranntes Gramm Fett, kein trainierter Muskel, kein Fortschritt. Just do it. Mach es. Auf dieser Gemeindefreizeit, da haben wir uns viel angesehen. Wir haben gesehen, dass wir den nächsten Schritt machen müssen. Wir haben gelernt, wie wir uns geistlich ernähren. Und wir haben darüber gesprochen, wer der Chef über unser Geld und über unsere Zeit ist. Aber heute am letzten Tag, da stehen wir vor der alles entscheidenden Frage und die lautet, was machen wir jetzt damit? Bleibt es bei vollen Notizbüchern und einem guten Gefühl oder kommen wir ins Handeln? Als der christliche Aktivist Shane Claiborne am Wheaton College studierte, da betitelte er seine Abschlussarbeit mit dem Titel The American Jesus. Hier ist ein Auszug aus dem, was er schrieb in seiner Abschlussarbeit. Er schrieb, ich fragte Teilnehmer, die von sich behaupteten, überzeugte Nachfolger Jesu zu sein, ob Jesus Zeit mit den Armen verbrachte. Fast 80% bejahten dies. Später in der Umschlage schlich ich eine weitere Frage ein. Ich fragte dieselbe Gruppe überzeugter Anhänger, ob sie Zeit mit den Armen verbrachten. Und weniger als 2% bejahten dies. Ich lernte eine wichtige Lektion. Wir können Jesus bewundern und verehren, ohne das zu tun, was er tat. Wir können das, was er predigte und wofür er eintrat, bejubeln, ohne uns um dieselben Dinge zu kümmern. Wir können das Kreuz verehren, ohne unser eigenes auf uns zu nehmen. Das ist die bittere Lektion, die Claiborne lernte. Wir sind oft Weltmeister im Amen sagen, aber Lehrlinge im Fußwaschen. Wir lieben die Predigt über die Nächstenliebe, aber wir hassen es, wenn der Nachbar um Hilfe bittet. Die Lücke zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir tun, nennen wir oft menschliche Schwäche. Jakobus dagegen nennt es geistlichen Tod. Aber uns muss klar sein, echtes Wachstum passiert nicht im Bewundern, sondern im Tun. Wenn es uns ernst damit ist, in der Gnade zu wachsen, dann werden wir uns um dieselben Dinge kümmern wie Jesus. Er sagt nicht, grübelt mal 3 Jahre darüber nach, ob Nächstenliebe eine gute Idee wäre. Er sagte, geh hin und handle ebenso. Wir haben in diesen Tagen festgestellt, dass geistliches Wachstum bewusst erfolgt, nicht automatisch. Wir haben gelernt, dass wir, wenn wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen wollen, in unserer Beziehung zu Gottes Wort wachsen müssen. Und wir haben festgestellt, wie wir mit unserer Zeit und unserem Geld umgehen, offenbart, wer unser Herr ist. Geistliches Wachstum erfolgt bewusst, nicht automatisch. Und dieses Wachstum braucht ein Ventil, die Tat. Denn das entspricht dem Wesen eines lebendigen Glaubens. Lasst uns mal etwas tiefer gehen. Jakobus, der Bruder von Jesus, wird in seinem Brief sehr deutlich. Er hat offensichtlich kein Verständnis für einen Glauben, der nur im Kopf oder in wohlklingenden Worten existiert. Er hat kein Verständnis für die Art von Glauben, die Shane Claiborne in der heutigen Zeit identifiziert hat. Schlagt bitte, wenn ihr Bibeln dabei habt, Jakobus 2, Vers 14 bis 17 auf. Jakobus 2, Vers 14 bis 17. Und dort steht, was nützt es denn, meine Brüder, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufzuweisen hat? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Jakobus zeichnet hier ein fast schon sarkastisches Bild eines Wellness-Glaubens. Er sagt, wenn jemand zu einem frierenden, hungrigen Menschen sagt, geh in Frieden, wärme dich und sättige dich, ihm aber nichts gibt, was nützt das? Und wir wissen, das nützt nichts. Höchstens Frustration. Ein Wellness-Glaube fragt immer, was bringt mir die Gemeinde? Ein lebendiger Glaube fragt, wem darf ich heute ein Segen sein? Ersterer führt zur geistlichen Fettleibigkeit. Viele Infos, keine Bewegung. Letzterer führt zur geistlichen Fitness. Jakobus schließt diesen Abschnitt in Vers 26 mit einem starken Vergleich ab. Er schreibt, genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ein Körper ohne Atem ist ein Leichnam. Ein Glaube ohne Taten ist eine religiöse Leiche. Er mag von außen noch gut aussehen, er mag hübsch angezogen sein, aber er hat kein Leben, keine Kraft und keine Auswirkung. Es ist ein Glaube ohne Hand und Fuß. Und das Traurige ist, viele Menschen sind damit zufrieden. Sie sagen, ich brauche nicht in der Gemeinde mitzuhelfen, um an Gott zu glauben. Und theoretisch stimmt das natürlich. Aber du brauchst den Dienst, um zu wachsen. Lasst mich euch mal erklären, warum es so wichtig ist, dass du dich im Reich Gottes investierst. Ganz egal wo. Erstens, Dienst ist das Fitnessstudio des Charakters. Warum fordert Gott uns auf, einander zu dienen? Nicht, weil er billige Arbeitskräfte für den Garten oder für die Technik oder für sonst irgendwas braucht. Er könnte Engel schicken, um den Rasen zu mähen oder um den Beamer zu bedienen. Er will dich dort haben, weil du beim Heckeschneiden mit dem schwierigen Bruder zusammen Demut lernst. Der Dienst ist Gottes Werkstatt für dein Herz. Geistliche Muskeln wachsen nur durch Widerstand. Wenn du dich im Begrüßungsdienst engagierst, dann triffst du auch mal schwierige Leute. Das trainiert deinen Geduldsmuskel. Wenn du in der Kinderstunde hilfst, trainierst du deinen Opfermuskel. Oder abhängig davon, was für Kinder du hast, vielleicht auch deinen Leidensmuskel. Keine Ahnung. Ohne diesen Widerstand bleibst du ein geistliches Baby. Du wächst nicht. Zweitens, Dienst verbindet dich mit dem Leib. Ein Finger, der sich nicht bewegt, verkümmert. Oder aus Erfahrung, ein Arm, der sich nicht bewegt, rostet ein. Wenn du dich investierst, merkst du erst, wie sehr du die anderen brauchst und wie sehr sie dich brauchen. Wachstum geschieht in der Reibung. Und drittens, Dienst macht Gott erlebbar. Du wirst Gott nie so intensiv erleben, wie in dem Moment, in dem du für ihn etwas tust, was dich Überwindung kostet. Denn genau dann, wenn wir uns für ihn einsetzen und mit unserer Kraft am Ende sind, springt er uns zur Seite. Und das ist sogar was, was er uns versprochen hat. Und so bedeutet Just Do It im Sinne von Jakobus, dein Tun ist der Beweis deines Glaubens. Du bringst dich nicht nur in der Gemeinde ein, um gerettet zu werden. Nein, das machst du gar nicht. Du bringst dich nicht in der Gemeinde ein, um gerettet zu werden. Du bringst dich ein, weil du gerettet bist und das Leben Gottes in dir pulsiert. Geistliche Muskeln wachsen durch Widerstand und Übung. Wer sich investiert, trainiert. Warte nicht auf eine himmlische Vision, um den Abwasch zu machen oder im Garten zu helfen. Tu es einfach. Und beobachte, wie Gott dich dabei verändert. Denn wenn du wirklich wachsen willst, dann musst du dich einbringen. Aber unser Dienst darf nicht bei uns selbst aufhören. Wenn wir wachsen, muss sich unser Horizont weiten. Denn Gott ist ein globaler Gott. Er liebt Rüsselsheim, aber er liebt auch die Menschen in den entlegensten Winkeln der Welt. Und so führt unser Wachstum zu einer Globalisierung des Herzens. Wir sitzen auf einem riesigen Berg von Segen. Wir haben Bibeln, wir haben Freiheit, wir haben Gemeinschaft. Und wenn dieser Segen bei uns stoppt, dann fängt er an zu stinken. Gottes Segen ist wie ein Fluss, er muss fließen, um frisch zu bleiben. Mission bedeutet, wir reißen den Damm ein, damit das Wasser des Lebens auch die erreicht, die in der Wüste leben. Viele finden das Thema Mission trocken. Sie denken, das ist ein Hobby für Spezialisten. Aber Mission ist kein Anhang der Gemeinde. Mission ist der Grund, warum es die Gemeinde überhaupt gibt. Und Wachstum dehnt die Grenzen. Paulus schreibt in 2. Korinther 10, Vers 15 und 16 etwas Revolutionäres an eine Gemeinde, die eigentlich genug mit sich selbst zu tun hatte. Er schreibt nämlich, wir schmücken uns doch nicht mit fremden Federn und prahlen mit Arbeiten, die andere geleistet haben, aber wir haben die Hoffnung, dass euer Glaube wächst und wir dann unseren Wirkungskreis zusammen mit euch noch viel weiter ausdehnen können. Und das Evangelium weit über eure Grenzen hinaustragen. Nicht in einen fremden Wirkungskreis, um uns nicht mit dem zu rühmen, was schon fertig ist. Habt ihr das verstanden? Paulus schrieb an eine Gemeinde mit vielen internen Problemen und an Gläubige, die offen gesagt gelangweilt und geistlich festgefahren waren. Und er verband ihr geistliches Wachstum mit der weltweiten Ausbreitung des Evangeliums. Wenn wir wachsen, dann werden wir weltweit wirken. Wenn dein Glaube wächst, dann wird dein Wirkungskreis größer. Ein wachsender Glaube kann nicht egozentrisch bleiben. Er blickt über den eigenen Kirchturm hinaus. An der Stelle muss uns klar sein, dass Gott von Anfang an keinen lokalen Exklusivclub im Sinn hatte. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen Zeit nehmen, um euch das zu zeigen. Deshalb mal einige Bibelverse. 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Da sagte Jahwe zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Das Prinzip lautet, Gott segnet sein Volk, damit dieses Volk andere segnen kann. Gottes ursprüngliche Absicht war es schon immer, alle Menschen durch sein Volk zu segnen. Sein Segen ist kein Endlager, sondern ein Durchgangslager. In 2. Mose 9, Vers 16, da lesen wir sogar in Bezug auf den Pharao. Aber ich habe dich deshalb am Leben gelassen, um meine Macht an dir zu beweisen, damit mein Name in der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Gottes Name soll in der ganzen Welt bekannt gemacht werden. Sogar durch Menschen, von denen wir es eigentlich nicht erwarten würden. 5. Mose 10, Vers 19. Darum sollt auch ihr die Fremden lieben, denn in Ägypten seid ihr auch Fremde gewesen. Gottes Herz gilt den Einwanderern, den Minderheiten und den Entrechteten. Und als solches müssen wir als Gottes Volk die Geringsten, die Kleinen und die Verlorenen um uns herum lieben. 1. Könige 8, Vers 60. Dann werden alle Völker der Welt erkennen, dass Jahwe der alleinige Gott ist. Gottes Herzanliegen ist es, dass jeder überall ihn erkennt. Matthäus 24, 14. Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Das Evangelium muss alle Völker erreichen, bevor Jesus wiederkommt. Unsere Aufgabe ist unvollendet, bis alle Unerreichten erreicht sind. Natürlich, Matthäus 28, Vers 19 und 20. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu seinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das wird als der große Missionsbefehl bezeichnet. Aber leider müsste man ihn in den heutigen Gemeinden vielleicht treffender als die große Unterlassung bezeichnen. Der Auftrag in diesem Missionsbefehl lautet, dass wir Jünger machen sollen. Jünger machen bedeutet nicht nur Bekehrte zählen. Es bedeutet, Menschen zu helfen, so zu leben wie Jesus. Und das fängt bei uns an. Wir können niemanden zu einem Jünger machen, wenn wir selbst nur Fans geblieben sind. Wir sollen Menschen ausrüsten, damit sie wachsende und treue Nachfolger werden. Das erstreckt sich nicht nur auf unsere Gemeinde, sondern auch auf alle Völker. Und dieser Missionsbefehl, der ist verbindlich. Was bedeutet, dass jeder Einzelne von uns auf irgendeiner Ebene daran mitwirken soll. Kontakte zu knüpfen und Menschen auszurüsten, auf sie zuzugehen, sie aufzubauen, was auch immer. Es ist nicht die große Empfehlung, sondern der Missionsbefehl, der Marschbefehl. Jesus sagt, geht. Er sagt nicht, hofft, dass sie zu euch kommen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt uns, dass wir durch den Heiligen Geist gestärkt werden und beschreibt dann die Orte, an denen wir Jünger machen sollen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. Die Apostelgeschichte ist ein Missionsbuch. Denn wir sehen, wie wachsende Gläubige das Evangelium bis an die Enden der Erde trugen, beginnend in ihrer eigenen Nachbarschaft und dann auf den ganzen Globus. Wir müssen unsere Stadt, unseren Landkreis, unser Land und die Kontinente irgendwie erreichen. Wir können uns das nicht aussuchen. Gott hat die Wahl bereits getroffen und die Rahmenbedingungen festgelegt. Wir müssen gehorchen. Römer 10, Vers 14 und 15. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, den sie nicht gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Aber wie soll die Botschaft verkündigt werden, wenn niemand den Auftrag dazu bekommen hat? Es steht ja schon geschrieben, was für eine Freude ist es, wenn die Boten kommen und gute Nachricht bringen. Wenn die Menschen hören sollen, müssen Menschen zu ihnen gesandt werden. Sie müssen hören, bevor sie glauben können. Sie werden nicht hören, wenn nicht Gläubige hingehen, und sie werden nicht hingehen, wenn sie nicht gesandt werden. Oft konzentrieren wir uns so stark auf unsere eigenen Probleme, dass wir Gottes Auftrag an uns und damit auch den Zweck der Gemeinde komplett vergessen. Aber echter Glaube übernimmt Verantwortung, hier vor Ort und dort in der Ferne. Und damit kommen wir vielleicht zum schwierigsten Punkt, nämlich zur Überwindung der Ausreden. Denn vielleicht sagst du jetzt, aber ich bin kein Missionar, ich habe keine Gaben, ich schaffe das nicht. Wisst ihr, was das Problem mit diesen Sätzen ist? Sie klingen vielleicht demütig, sind aber oft eigentlich getarnter Stolz. Denn wer so redet, sagt eigentlich, Gott, ich glaube nicht, dass du stark genug bist, durch einen Versager wie mich zu wirken. Erinnert ihr euch an das, was ich euch am Freitagmorgen über Disziplin gesagt habe? Disziplin ist schwierig. Aber ich quäle euch nicht mit Bibellesen oder Versen, um euch zu ärgern. Ich tue es, damit wir Disziplin lernen. Denn Disziplin ist der Motor der Jüngerschaft. Und es ist traurig, wenn man von vornherein sagt, ich schaffe das eh nicht. In der Jüngerschaft gibt es keine Zuschauerplätze. Stell dir vor, du bist bei einem Fußballspiel. Die Leute auf der Tribüne wissen alles besser. Spiel ab, lauf doch, warum schießt er nicht? Aber sie schwitzen nicht. Sie haben keinen Muskelkater und sie haben am Ende keinen Anteil am Sieg. Gott hat dich nicht für die Tribüne berufen, sondern für den Rasen. Du musst nicht nach Afrika fliegen, um global tätig zu sein. Aber du kannst investieren. Dein Geld dorthin schicken, wo du selbst noch nicht hingehst. Geld ist gespeicherte Lebenszeit. Wenn du spendest, dient ein Teil deiner Arbeitswoche am anderen Ende der Welt. Du kannst beten. Gebet ist keine Notlösung, wenn wir nichts anderes mehr tun können. Gebet ist die Vorhut. Wenn du für einen Missionaren betest, dann öffnest du Türen in der unsichtbaren Welt. Du kannst treu sein. Vielleicht ist dein Missionsfeld momentan nicht der Dschungel. Vielleicht ist der Platz, an den Gott dich momentan gestellt hat, der Wickeltisch oder dein Büro in Rüsselsheim oder was auch immer. Du kannst dort sein und du kannst dort treu sein, wo du bist. Und du kannst dienen. Du musst kein Profi sein, um in der Gemeinde irgendwo mitzuhelfen. Du kannst treu im Kleinen sein. Früher hieß es oft WWJD, kennt ihr vielleicht noch, ne? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich möchte daraus heute lieber etwas anderes machen, nämlich, was möchte Jesus dich tun lassen? Frag ihn das heute mal ganz konkret. Und wenn du ihn gefragt hast, just do it. Bevor wir diese letzte Predigt und damit die gesamte Freizeit irgendwie abschließen, lasst uns mal einen Moment innehalten. Was nehmen wir von heute Vormittag mit? Erstens, Glaube braucht Taten. Ein Glaube, der nur im Kopf stattfindet, ist wie ein Ferrari ohne Räder. Er steht in der Garage, sieht vielleicht toll aus, er glänzt in der Theorie, aber er bringt dich nirgendwo hin. Er bringt die PS nicht auf die Straße. Ohne Taten bleibt dein Glaube unbeweglich. Zweitens, Dienst ist Training. Du wächst nicht durch das bloße Konsumieren von Predigten, auch wenn es leichter wäre. Du wächst, wenn du das Gehörte anwendest. Dienst ist das Fitnessstudio deines Charakters. Hier werden die Muskeln der Liebe, der Geduld und der Demut geformt. Wer nicht trainiert, verkümmert. Drittens, Gottes Herz ist global. Wer mit Jesus geht, bekommt automatisch einen weiteren Horizont. Dein Blick bleibt nicht an deiner eigenen Kirchturmspitze hängen. Ein wachsender Glaube dehnt dein Herz bis ans Ende der Welt. Unser Motto für diese Gemeindefreizeit war, da geht noch mehr, wie du geistlich wächst und wirklich lebst. Es geht darum, unser Leben nicht nur irgendwie hinter uns zu bringen, sondern es siegreich zu leben. Und da muss ich jetzt nochmal zurückkommen zur Werbung. Dahin, wo ich dieses Just Do It her habe. Habt ihr eine Ahnung, woher die Marke Nike eigentlich ihren Namen hat? Das Wort, das kommt vom griechischen Nike. Und wisst ihr, was das übersetzt heißt? Sieg. Wenn du dein Leben siegreich führen willst, wenn du am Ende deines Weges sagen willst, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, dann gibt es keine Abkürzung. Dann bleibt dir nur eins. Just do it. Du musst den nächsten Schritt tun. Nicht alles auf einmal. Den nächsten Schritt. Du musst losgehen, damit du den Sieg ergreifst, den Jesus für dich schon längst errungen hat. Aber wir sind jetzt nicht nur am Ende meiner Predigt. Wir kommen auch zum Ende unserer gemeinsamen Zeit hier auf der Freizeit. Wir haben viel bewegt, gelacht, gebetet. Aber wenn wir jetzt unsere Koffer packen, dann nehmen wir diese 4 Etappen als Meilensteine für unser geistliches Wachstum mit nach Hause. Erstens, wer bist du? Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Das ist dein Fundament, dein unverrückbarer Ankerpunkt. Aber sei dir bewusst, geistliches Wachstum passiert nicht von selbst. Wir werden nicht automatisch reifer, nur weil die Jahre vergehen. Es ist eine tägliche Entscheidung, in dieser Identität zu leben und dem Ruf Jesu zu folgen. Gott zwingt uns sein Wachstum nicht auf. Er lädt uns ein. Es liegt an dir, dich dafür zu entscheiden und diszipliniert den nächsten Schritt zu machen. Zweitens, was isst du? Deine Identität muss genährt werden. Das Wort Gottes ist deine Nahrung. Ohne das verhungerst du geistlich, egal wie viele christliche Events du auch besuchst. Ein Notizbuch voller Wissen ist wie ein Kochbuch in der Küche eines Verhungernden. Es nützt nur etwas, wenn wir die Worte Gottes wirklich essen, verinnerlichen und kauen. Wer wachsen will, muss gut essen. Drittens, wem gehörst du? Dein Geld und deine Zeit offenbaren deinen wahren Herrn. Geistliches Wachstum ist kein Wellnessprogramm. Es geschieht dort, wo wir Widerstand leisten, gegen unsere Bequemlichkeit und unsere Ausreden. Wachstum braucht die Disziplin. Jesus zum Chef über unseren Terminkalender und unser Portemonnaie zu machen, wo wir ihm Raum geben, da breitet er sich in uns aus. Und viertens, was tust du? Glaube ohne Taten ist tot. Ein lebendiger Glaube braucht ein Ventil. Er braucht den Dienst hier in unserer Gemeinde, in Rüsselsheim oder von mir aus auch irgendwo sonst auf der Welt. Wir sind nicht als Endlager Gottes gedacht, sondern als seine Durchgangslager. Wachstum bedeutet, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir haben gelacht. Wir haben gebetet, wir haben vielleicht auch Buße getan. Vielleicht hat Gott in diesen Tagen zu dir gesprochen. Aber der wahre Test für diese Freizeit, der beginnt, wenn wir wieder zu Hause sind. In wenigen Augenblicken werden wir aufstehen, unsere Taschen, falls wir es noch nicht gemacht haben, packen, wir werden noch mal essen und dann ins Auto steigen. In diesem Moment endet die Freizeit, aber die Nachfolge beginnt erst richtig. Shane Claiborne hat uns den Spiegel vorgehalten. Bewundern wir Jesus nur oder folgen wir ihm? Es ist leicht, das Kreuz hier im geschützten Raum zu verehren. Aber es ist eine harte Entscheidung, es am Montagmorgen auf sich zu nehmen. Lasst uns nicht stehen bleiben. Da geht noch mehr. Nicht, weil wir uns krampfhaft anstrengen müssen, um Gott zu gefallen, sondern weil Gott so viel mehr für uns bereitgehalten hat, als wir bisher ergriffen haben. Der englische Schriftsteller John Fox, er schrieb 1563, in jener Zeit war jeder Christ ein Missionar. Der Soldat versuchte, Rekruten für die himmlische Herrscher zu gewinnen. Der Gefangene wollte seinen Kerkermeister zu Christus führen. Die Sklavin flüsterte ihrer Herrin das Evangelium ins Ohr. Die junge Ehefrau flehte ihren Mann an. Jeder, der die Freuden des Glaubens erfahren hatte, versuchte, andere zum Glauben zu führen. Die Aussage des Neuen Testaments über den Missionsauftrag inspirierte weniger zur missionarischen Ausbreitung, als dass sie die automatische Ausbreitung eines lebendigen, dynamischen Glaubens beschrieb. Und J. Herbert Kane fügte hinzu, was im Jahr 30 nach Christus als jüdische Sekte begann, hatte sich bis zum Jahr 60 nach Christus zu einer Weltreligion entwickelt. Das war kein Programm, das war das Leben, das war die automatische Ausbreitung eines lebendigen, dynamischen Glaubens. Stell dir das mal vor, die frühe Kirche hatte keine Social-Media-Strategie, keine klimatisierten Gebäude und keine professionelle Lobpreisband. Sie hatten nur eine brennende Gewissheit. Jesus lebt und das verändert alles. Wenn wir uns heute fragen, warum die Welt sich nicht mehr verändert, vielleicht liegt es daran, dass wir versuchen, die Welt mit Programmen zu erreichen, statt mit veränderten Leben. Gott sucht keine Experten. Er sucht Menschen, die bereit sind, das Amen unter ihren Gebeten durch Taten zu bestätigen. Er sucht Menschen, die sagen, Herr, ich habe vielleicht keine großen Gaben, aber ich habe zwei Hände und ein Herz, das dir gehört. Ich will wachsen. Vielleicht ist dein Just Do It für die nächste Woche ganz klein. Was ist die eine Sache, von der du weißt, dass Gott sie heute von dir möchte? Nicht morgen, nicht nach dem nächsten Seminar, heute. Ist es vielleicht ein Telefonat? Ist es eine Entschuldigung? Ein Dauerauftrag für ein Missionsprojekt? Ein Ja zu einem bestimmten Dienst in der Gemeinde, den du dich bisher vielleicht noch nie getraut hast? Vielleicht der Schritt, dich doch taufen zu lassen? Schreib's in ein Notizbuch. Nicht als Notiz, sondern als Vertrag mit Gott. Geh nicht mit dem Druck nach Hause, die Welt allein retten zu müssen. Geh mit dem Hunger nach Hause, mehr von Gott zu erleben. Lasst uns nicht nur Hörer sein, sondern Täter. Lasst uns die Welt verändern, angefangen in Rüsselsheim, bis an die Enden der Erde. Da geht noch mehr. Just do it. Mach es einfach. Dann wirst du siegen. Amen. Aber ich würde gerne beten. Vater, du hast uns geschaffen, wie wir sind. Du hast etwas mit uns vor und du liebst uns. Dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass du uns haben wolltest, dass du Beziehung zu uns haben willst. Ich danke dir dafür, dass wir dir so wichtig sind. Ich bitte dich aber darum, dass du uns hilfst, dass du uns auch so wichtig wirst. Ich bitte dich darum, dass wir es schaffen, dich zu unserer Priorität im Leben zu machen. Dass du wirklich unser ganzes Leben bestimmst, von Anfang bis zum Ende. Ich bitte dich darum, dass du in uns wirkst und die Stellen, die verändert werden müssen, veränderst. Dass du vielleicht auch unsere Einstellung veränderst, wo es sein muss. Ich bitte dich darum, dass du uns den Mut gibst, tapfer mit dir voranzugehen. Den nächsten Schritt zu machen, nicht den fünften oder nicht den übernächsten, sondern den nächsten. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, uns von dir verändern und gebrauchen zu lassen. Amen.